Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Ein ganz, nicht ganz normaler Donnerstag, auch ein bisschen DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Eimer und bei mir sitzt der Mann, der mir gerade vehement versprochen hat, uns aus dem Podcast-Keller zu führen und seinen Worten Nachdruck zu verleihen, seine eigene Glatze geküsst hat, Niklas Levinson.
Moment, ich muss es kurz zusammensetzen, aber es war Stojkovic,
richtig,
der auf der Weihnachtsfeier von Darmstadt wohl Lieberknechts Glatze küsste.
Und daraufhin verliehen worden ist.
Ja.
dazu muss man sagen, also ich glaube, da er hat nicht nur Lieberknecht ungewollt die Glatze geküsst, also ich glaube, der hat sich da insgesamt nicht so gut benommen.
Ja.
Aber da wissen wir nicht genug drüber, um darüber zu reden. Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Man kann, glaube ich, festhalten, vollumfänglich, dass ich nicht nur für mich, sondern auch für dich und auch für Leute, die gerade nicht im Raum spreche, wenn ich sage, das Dartsfieber hat uns vollumfänglich im Griff.
Das kann
draußen
man sagen.
Draußen liegt ein Stück Altpapier, ein Stück Pappe,
ja,
das mit Edding beschrieben wurde von dir, wo du deinen eigenen Fortschritt getrackt hast sozusagen.
Ja, nach erst deinem Vorbild auch.
Nach meinem Vorbild, ja. Ich wurde
auch schon gemacht.
Das ist ja oft so, dass die Pioniere erstmal belächelt werden.
Ja, ich meine, also das ist wirklich die Nummer 1 Übung, die im Internet steht zur Verbesserung der Dartfähigkeiten. Aber wenn du die dir ankreiden
willst, nicht die Art der Übung. Aber es hieß hier, guck mal hier, der Depp, der schreibt noch mit einem Stift. Was macht der für Sachen?
Versuchst du das mir jetzt gerade anzugreifen? Ja,
ihr beide wart das.
Nein.
Doch.
Federführend war das Christoph Kröger, das weißt du ganz genau.
Ohne Scheiß, Christoph ist so jemand, sobald das erste Mal die Tür auch nur ein Spalt weit offen ist, um sein Bewusstsein in irgendeine Büchse hochzuladen, dann macht er das.
Aber
der denkt da keinen Tag drüber nach, der macht das sofort.
Was heißt denn in der Büchse?
Da musst du irgendeinen Apfel draufdrucken, mit der reingebissen wurde, ist er sofort am Start. Dann stellt er keine Fragen mehr.
Weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher.
Ich
habe mir letztens überlegt, das ist ja wirklich auch ein Horn, das du gerne stößt, ne?
Ja.
Du bist ja der digitale Warner. Aber du bist der aktivste von uns allen auf Social Media, auf der anderen Seite.
Auf einer spezifischen Plattform.
Ja, aber die anderen, wir machen ja gar nichts quasi. Außer ein bisschen rumsurfen, rumcreepen.
Ja.
Aber du verfängst dich auch immer wieder in Scharmützeln auf Twitter.
Nenn mein letztes Scharmützel.
Ich weiß nicht, letzte Woche hast du noch zu mir gesagt, und jetzt will ich die Fanbase nicht wieder bashen, dass du aber so häufig mit denen interagieren musst, dass der Geschmack dir an denen vergangen ist ein bisschen.
Ja, kann schon sein, aber ich rechtfertige zumindest dieses eine spezifische Medium dadurch, dass ich sage, das hat berufliche Relevanz für mich und damit ist es erklärt.
Ratios verteilen ist auch ein Job.
Ja, das ist auch ein Job, das ist auch Teil meiner Arbeit. Einer muss sie machen. Wir daten ja sehr, sehr viel.
Ja.
Mein eigener Dart-Fortschritt hat... Heute ist Donnerstag, am Dienstagabend einen herben Dämpfer widerfahren, denn ich habe unter anderem, also nur, aber gegen meine Mutter verloren.
Oh.
Wir haben runtergespielt von 501, mein Vater, meine Mutter und ich.
Ja.
Und meine Mutter hat das Ding gewonnen.
Mit was für Checkout-Regeln?
Single-Out, ganz
ja.
normal, Single-Out.
Ja.
Und man muss dazu wissen, meine Mutter ist quasi ein Mensch gewordenes RNG. Also diesen Random Numbers Generator.
Ah, okay.
Und davon bin ich halt geschlagen worden.
Dann weiß man, dass man noch nicht so weit ist, wie man sich das erwünscht, ne? Also sie wirft einfach in Richtung Scheibe.
Genau, Richtung Scheibe und dann fällt halt mal hier eine Triple 17 vom Laster. Da war auch ein Bullseye dabei, absurderweise.
Klar.
Also das kannst du kaum erklären. Ich finde aber auch, dass die Darts-Etikette nicht eingehalten worden ist an diesem Abend.
Weshalb nicht?
Weil die Reihenfolge war, mein Vater hat geworfen, dann ich, dann meine Mutter. Und mein Vater, nach seinem Wurf, hat sich immer rechts hingestellt, zwischen Scheibe und mir.
Ja,
das heißt, der
das
war ständig, der war in meinem Sichtfeld, wenn ich geworfen habe und hat dabei auch noch geredet.
Oh,
und ich
das klingt aber als Absicht, ne? Der wusste, wie er dich kriegt.
Das
oder?
Kann schon sein.
Ich hab das Gefühl, der Mann kennt dich.
Ich hab's dann vor Ort natürlich nicht angesprochen, weil ich nicht irgendwie jetzt kleinlich sein wollte und sagen, hier, du kannst da nicht stehen, wenn wir jetzt hier daten. Aber ich finde schon, jemanden so im peripheren Sichtfeld zu haben, der sich bewegt, der redet, ist für die Konzentration auf dem Wurf hinderlich.
Ja, natürlich.
Also, würdest du nicht widersprechen, oder?
Nein, natürlich, 100%.
Ja, damit erkläre ich das Ergebnis für nichtig.
Ich merke ja bei mir, wenn ich hier alleine werfe, wenn niemand von euch im selben Quadratkilometer ist,
also
wenn ich hier alleine bin, dann sehe ich aus wie ein Future World Champion of Darts. Ja. Aber in der Sekunde, wo ich hier mit euch spiele, geht mein Leistungsschritt rapide nach unten. Von daher 100% sehe ich es genauso. Man kann sich nicht zwischen quasi Scheibe und Ding stellen, auch wenn es nicht in der Wurfbahn ist. Nee, das geht nicht, das ist nicht okay.
Damit haben wir das auch abgearbeitet.
Nicht okay, ist eine gute Überleitung zu, wie Mainz 05 behandelt wird in dieser Bundesliga-Saison.
Stimmt, ja, das können wir auch noch mitnehmen. Mainz hatte gestern ein Nachholspiel gegen Union Berlin gespielt. Das endete 1:1. Ja. Die Mainzer gingen in Führung durch Johnny Burkhardt, der sich sehr, sehr über dieses Tor gefreut hat.
Ja, er ist zurück. Das war ja auch sein erstes Tor nun nach langer Abstinenz. Also er ist jetzt schon seit ein paar Monaten, 2 Monaten wieder zurück. Aber eben ein Spieler, der mit Verletzungen wirklich zu kämpfen hatte, wie kaum ein anderer in der Liga in den letzten Jahren. Und so gehen sie in Führung. Aber was dann halt wirklich unglaublich ärgerlich ist und aus meiner Sicht komplett unverständlich ist, ich sag's mal auf Deutsch, sie treten Ludovic Ajok die Fresse zu Brei und die Reaktion ist, das war doch sauber, machen wir weiter.
Unerklärlich.
Absolut unerklärlich.
Unerklärlich ist das in meinen Augen, also ist eine Situation im Strafraum, Ajok köpft den Ball, also er hat den Kopf ein bisschen tiefer, was für einen Mann seiner Größe vielleicht aber auch immer noch nicht tief bedeutet.
Nee, und auch quasi im Fünfer, in der direkten Abschlusssituation, ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, weißt du, wie soll er sonst da hingehen? Also ich finde es absolut in Ordnung, aber mit dem Kopf hinzugehen.
Ja, und der spielt den Ball mit dem Kopf und also der Ball, den er köpft, der streift noch das Schienbein von Robin Knoche, glaube ich, ist das in dem Fall. Streift es noch, aber dieser tritt eben mit den Stollen Ajok in die Fresse, sichtbar in die Fresse. Er blutet danach wie ein Schwein. Und das sah richtig, richtig hässlich aus. Und es gab nicht mal eine Überprüfung in dem Sinne, dass der Hauptschiedsrichter sich das Ganze nochmal als Szene angeschaut hat. Und wie da nicht die Entscheidung sein kann, Elfmeter, und da müssen wir auch zumindest mal drüber nachdenken, ob das nicht einfach auch sehr, sehr gefährliches Spiel ist, was da passiert ist.
Ist es 100%.
Ist ein Witz. Ja. Es muss mindestens ein Strafstoß für Mainz sein in dem Fall.
Und das hat ja jetzt auch der Schiedsrichter inzwischen bestätigt. Der meint, die Beweise sprechen eher oder es deutet eher auf einen Elfmeter hin als auf keinen Elfmeter, wo ich auch sagen muss, ja. Ist so. Und man muss natürlich fragen, was mit dem VAR da in der Situation los war.
Mal wieder. Die Unioner gleichen der Formalität halber noch aus, sogar noch vor der Pause, glaube ich. Gibt eine sehr lange Nachspielzeit. Und endlich mal macht Robin Gosens eines dieser Tore, für die er, glaube ich, explizit geholt worden ist. Denn das ist ein Trademark-Robin-Gosens-Tor. Flanke von rechts, er ist am langen Pfosten am Start und setzt sich dort durch, trifft zum 1:1. Ist dann auch der Endstand. Und mal wieder ist es für Mainz 05 ein Ergebnis der Sorte zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.
Ja. Und wieder hätten sie mehr verdient.
Ja, also war in Summe kein gutes Spiel, muss man sagen. Ja, war auch nicht zu erwarten vielleicht, aber
ich würde da wirklich eine Lanze für die Mainzer nochmal brechen wollen und sagen wollen, ich bin mir relativ sicher, du hast ja auch, also Ajok ist ja nach wie ein Berserker übers Feld gelaufen. Der war eindeutig, der war so unglaublich sauer, der wollte eigentlich einen Platzverweis bekommen, glaube ich.
Ja.
Und das ist einfach, ja, es ist einfach Kacke, ne? Da ziehst du den wirklich extrem den Stecker. Robin Gosens 5. Saisontor, also er trifft schon hin und wieder. Und so bleiben die Mainzer da unten drin und das wäre natürlich ein brutal wichtiger Sieg gewesen, den sie da ja erneut nicht einfahren konnten. Auch keine Niederlage. Ich weiß jetzt nicht, man hat da schon zwischenzeitlich einmal gehört, dass für Sievert die letzten beiden Spiele anbrechen könnten mit diesem Spiel und dem Spiel am Wochenende, das ja, glaube ich, Stuttgart ist oder Leverkusen. Auf jeden Fall haben sie die in den nächsten 3 Spielen.
Schwierige Gegner kommen jetzt, bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt kommt, sie spielen in Stuttgart. Darauf die Woche spielt Mainz zu Hause gegen Augsburg. Das ist, glaube ich, eins dieser Spiele, die man gewinnen muss, weil danach kommt dann eben auswärts in Leverkusen. Also von den nächsten 3 Spielen sehe ich ein Spiel, wo ich ihnen realistischerweise zutrauen würde, einen Sieg zu holen.
Und was ich da noch abschließend zum Unionsspiel sagen will, für mich ist Mainz die Mannschaft, wie in den letzten Wochen, die auch näher dran ist in diesem Spiel am Sieg. Aber das ist für Mainz ja gar nichts mehr wert heutzutage.
Nee, nichts mehr wert. Nichts mehr wert war auch der Rasen bei Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Dem Pokalspiel, das eigentlich gestern Abend hätte stattfinden sollen, aber nicht stattgefunden hat. Ich war auch live drauf, habe geschaut und dann kam plötzlich diese Durchsage, dass das Spiel eben nicht angepfiffen werden kann, weil der Rasen aufgrund der starken Regenfälle nicht bespielbar ist. Ist das jetzt das dritte Mal innerhalb dieser Saison, dass das passiert im Rahmen von einem Saarbrücken-Spiel?
Ist das das dritte Mal?
Also ich habe ganz, ganz viele diffuse, aber sehr, sehr präsente Erinnerungen an Saarbrücken, schlechtes Wetter und Spiele, die nicht so stattfinden können wie geplant.
Also ich meine, das kann durchaus sein. Ich versuche es gerade.
Ich glaube, es ist ein chronisches Problem dieses Stadions, dass sobald da ein paar Tropfen fallen, das ganze Ding überflutet.
Ja, ich bin gerade dabei, es rauszufinden. Ich meine, es ist natürlich auch ganz klar, es ist halt ein Drittligist. Ich weiß nicht, wie das Drainagesystem da auf dem Rasen ist. Das kostet ein Vermögen. Es kostet 250.000 oder sowas, das da reinzubasteln. Und jeder weiß, die dritte Liga ist vor allem ein Geld, ja, quasi ein Nullsummenspiel, wenn es gut läuft. Und das kostet wahrscheinlich viel Geld. Und die haben sie wohl nicht. Ja, ich sehe es gerade. Ja, sie haben tatsächlich diese professionelle Rohrdrainage wohl nicht.
Schön.
Ja.
Ein bisschen ärgerlich. Also ich muss sagen, es war so die Art Rasen und es hat sich angelassen, ein Spiel zu sein, auf das ich sehr, sehr viel Bock gehabt hätte.
Das wäre geil gewesen.
Also ich glaube, jeder Außenstehende hätte Bock auf dieses Spiel gehabt, alleine auf, weil die Umstände schon so besonders gewesen wären und weil es genau die Art Umstände sind, unter denen ein Underdog eben auch was holen kann, weil du kannst ja auf dem Rasen de facto nicht vernünftig Fußball spielen, was wiederum mich zum zweiten Punkt bringt. Ich kann halt absolut trotzdem nachvollziehen, dass man sagt, auf diesem Geläuf hier spielen wir heute Abend keinen Fußball.
Nee, 100%. Also wer die Bilder gesehen hat, sind wirklich große, große Pfützen drauf zu erkennen. Ende Oktober war die Drittligapartie gegen Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen worden.
Saarbrücken-Bayern war doch auch was?
Das war kurz vor Abbruch, hat ja dann doch stattgefunden, ja. Genau. Also es ist zumindest mal das dritte Mal, dass wir hier einen Abbruch-Scare haben bei Saarbrücken. Und aber das Spiel gegen Dresden, meine ich, da hat es ja nicht einfach absurd geschüttet während des Spiels. War das nicht so? Ist aber auch nicht wichtig. Das Spiel hat jetzt nicht stattgefunden. Ein Nachholtermin ist noch nicht gefunden. Und Termine sind nicht mehr allzu breit gesät im Rest der Rückrunde.
Wird denn trotzdem ausgelost am Wochenende?
Das ist eine gute Frage, aber ja, dann wird das einfach, ja, wobei. Weil wenn Saarbrücken weiterkommt.
Heimrecht und sowas, ich weiß es nicht, wie das dann aussähe. Wobei, du kannst es ja trotzdem auslosen schon mal und sagst dann einfach entweder Saarbrücken oder Gladbach und das Heimrecht gestaltet sich dann je nachdem, ob Saarbrücken weiterkommt oder nicht.
Ja.
Wobei ich auch gestehen muss, ich bin mir immer noch, wir sind jetzt knietief in dieser Pokalsaison, unsicher, ob das Heimrecht ab der dritten Liga gilt oder ab der Regionalliga.
Ich glaube dritte, aber was weiß ich.
Ja.
Das muss ein Fußball-Podcast klären, das können nicht wir machen. Ja, also wirklich ärgerlich, aber dafür haben wir ja am Dienstag ein ganz wunderbares Spiel im DFB-Pokal erleben dürfen, als die beiden besten deutschen Mannschaften aufeinander trafen, so zumindest ein Beteiligter. Leverkusen schlägt erneut in Duselkusen-Manier in 90 plus einen Gegner und dieses Mal ist es der VfB aus Stuttgart. Jonathan Tah köpft die Werkself ins Halbfinale.
Das tut er nach einem Spiel. Über die Frage, ob das tatsächlich die beiden besten deutschen Mannschaften gewesen sind, da können wir gleich noch drüber sprechen, weil ich finde es ein spannendes Thema, eine spannende Frage. Aber ich würde fast behaupten, das ist das beste Fußballspiel, das diese Saison zwischen zwei deutschen Mannschaften stattgefunden
hat. Ja, und das ist ja was, da ist ein Unterschied natürlich.
Da ist ein Unterschied drin.
Würde ich nämlich auch unterschreiben.
Würde ich für dieses Spiel definitiv sagen, dass es das war.
Und nur weil diese Mannschaften so spielen, wie sie spielen, konnte dieses wunderbare Spiel sich daraus entfalten. Und trotzdem würde ich nicht unbedingt unterschreiben, dass sie beiden besten
Mannschaften sind. Okay, dann gehen wir jetzt schon dahin. Also ja, okay, dann, weil es macht jetzt keinen Sinn, das so anzureißen und dann nachher wieder rauszuholen. Dann machen wir es. Dennis Undav
ist auch gut damit eigentlich.
Ja, hat nach dem Spiel sich hingestellt und gesagt, ja, hier haben gerade die beiden besten Mannschaften der Liga, also der Bundesliga, gegeneinander gespielt. Und wir haben schon gesagt, das war wahrscheinlich das unterhaltsamste, für Außenstehende attraktivste Fußballspiel, das es dieses Jahr bisher in Deutschland zu sehen gab. Ja. Aber ich finde, die Aussage ist insofern, also man muss sie einordnen, kontextualisieren insofern, dass ich finde, Leute verwechseln oft das, was am besten ist, mit dem, was Spaß macht. Das ist nicht dasselbe.
Das ist so sehr passiert in diesem Spiel und zwar auch in der öffentlichen Wahrnehmung danach. Und Krüge und ich haben darüber im Stream nämlich auch kurz geredet. So, wie lange kann es hochklassig sein, wenn am Ende des Tages, also weißt du, wie lange kann wirklich Top-Top-Level sein, wenn sich die Restverteidigung regelmäßig auf beiden Seiten so auflöst, wie es in diesem Spiel passiert ist, phasenweise. Und du sagst es, es macht unglaublich viel Bock. Es ist das beste Spiel, das wir vielleicht in Deutschland gesehen haben in dieser Saison bis jetzt. Aber deshalb sind es nicht die beiden besten Mannschaften. Die besten Mannschaften lassen sich ganz gut feststellen an einer sogenannten Tabelle.
Genau.
Und da wäre meine Frage, ob die beste oder zweitbeste Mannschaft auf die drittbeste 10 Punkte Rückstand nach 20 Spielen haben sollte.
Im Idealfall nicht, sonst ist sie vielleicht nicht die zweitbeste Mannschaft oder die beste. Und genau das. Also ich finde sogar, das Spiel war hochklassig. Es war super hochklassig und ich finde, es war absolut beeindruckend, wie diese beiden Mannschaften ja auch teilweise unter immensem Gegnerdruck immer wieder die flache Lösung gesucht haben, immer wieder sich spielerisch aus Druck befreien konnten. Es hat absolut Bock gemacht, dazu zu schauen. Aber das ist eben nicht alles, was Aussagekraft hat. Die Bayern, die, weil es halt eben auch die Bayern sind und weil wir es gewohnt sind, liegt da die Messlatte immer recht hoch von Anfang an schon, was gute Bayern-Spiele konstatiert und was eben nicht. Aber Bayern hat aktuell in allen europäischen Top-Ligen den niedrigsten Wert an erwarteten Gegentoren pro 90 Minuten Elfmeter ausgeklammert. Das heißt, Expected Goals Against für die Bayern liegen bei 0,68 in dieser Saison pro Spiel. Das ist auch fantastisch, das ist überragend gut, das ist auch ein Ausdruck von Qualität, aber es macht eben keinen Spaß. Das ist kein Wert, der sich in Unterhaltung niederschlägt. Ja. Und ich glaube, da muss man halt eben darauf achten, dass man Entertainment-Faktor nicht mit gut oder schlecht verwechselt. Das ist, glaube ich, eine andere Kategorie.
Ja, und das ist genau die Kerbe, in die ich auch hätte schlagen wollen. Denn ich finde genau, das ist passiert in der Nachbetrachtung dieses Spiels. Und ich verstehe es auch, weil es war ein atemberaubendes Fußballspiel. Du hattest keine 3 Minuten Langeweile. Es ging hin und her. Du hast gesagt, immer wieder spielerische Lösungen. Übrigens Leverkusen, was mir jetzt in dem Spiel 2-3 Mal aufgefallen ist, auch durchaus aus der Abwehrreihe von Tabsoba so perfekte, der 2 oder 3 Mal aus engen Situationen einen Chip in Richtung Mittelfeldzentrum gespielt, der wirklich relativ steil hochging. 2 Meter traveled und dann perfekt in den Fuß runterkommt. Also auch tatsächlich nicht nur alles flach, aber das ist nur eine kleine Beobachtung gewesen. Und die Leverkusener, die Stuttgarter, wir verstehen alle, wo es natürlich herkommt. Und das sind die Mannschaften, die wir jetzt schon festgestellt haben, die am meisten Bock machen. Und du sagst es, die Bayern eben mit den Expected Gegentoren sehr, sehr gering. Und man darf halt dabei nicht vergessen, Bayern hat 13 Tore mehr gemacht als der VfB. Bayern hat 7 Tore weniger kassiert als der VfB. Es ist
Bayern hat natürlich auch ganz andere 100%. Kaderqualität 100%. Und finanzielle Möglichkeiten als der VfB. Aber wenn man dieses Fass aufmacht, muss man trotzdem eben diesen Vergleich ziehen.
Torverhältnis plus 40, Torverhältnis plus 20.
Ich glaube, die beiden besten deutschen Mannschaften spielen nach wie vor erst am Samstag gegeneinander. Und man kann dann auch, wie ich finde, nicht das Spiel Bayern gegen Stuttgart der Hinrunde ins Feld führen, weil da hat der VfB ja in München, glaube ich, über 60% Ballbesitz gehabt, kann man sagen, ja, also haben die waren die ja die aktivere Mannschaft, bla bla bla.
Aktiver kann man vielleicht sagen.
Ja, ich glaube aber, es war eine bewusste Entscheidung.
100%.
Und ich glaube, es ist ein altes Mourinho-Zitat.
Von den Bayern muss man sagen.
Und es ist ein altes Mourinho-Zitat, dass du auch Spiele kontrollieren kannst, ohne den Ball zu haben. Und genau das haben die Bayern, glaube ich, in diesem Hinrundenspiel gegen den VfB gemacht. Sie haben, ohne den Ball zu haben, das Spiel kontrolliert. Und der Ballbesitzwert ist oft und häufig ist der Fall, aber nicht immer das ausschlaggebende Kriterium, um zu beurteilen, welche Mannschaft die dominantere gewesen ist in einem Fußballspiel. Und ich glaube, wir können den Teil der Nachbesprechung zumachen, dass wir uns einig sind. Die unterhaltsamsten Mannschaften haben da vielleicht gespielt, aber nicht zwingend die zerbesten.
Nee. Aber wir wollen auch noch ein bisschen über das Spiel sprechen, denn wenn es schon so gut war, dann müssen wir nicht nur darüber reden, wie gut es war oder ob es gut war, sondern auch über das, was in diesem Spiel passiert ist. Und das Spiel, es kracht ja wirklich los, dieses Spiel. Von Minute 1 an ist da richtig Action drin. Und in Minute 11 geht der VfB in Führung. Es ist Waldemar Anton nach einer Ecke von Angelo Stiller. Und der gerade von mir schon angesprochene Tabsoba ist es, der da, also von der Sekunde, wo Anton seinen Lauf beginnt, bis zum Kopfball, ist Tabsoba durchgängig zu spät dran.
Ja.
Er ist einfach die ganze Zeit im Hintertreffen. Kommt dann auch nicht richtig hoch. Und Waldemar Anton, der wirklich in unglaublicher Form ist und ein absoluter Kandidat für die Europameisterschaft ist, macht das 1-0.
Ja, ist einer von vielen Stuttgartern, die ganz, ganz dringend im März eingeladen werden müssen von Julian Nagelsmann. Genau, es ist eins.
Und auch er wird eingeladen werden.
Davon gehe ich aus.
Waldemar Anton, auch Chris Führig, bin ich mir sehr sicher.
Und dabei sein. Dieser Führungstreffer, den Stuttgart macht, der hat ja auch tatsächlich Bestand bis zur Pause. Es gibt absolut Gelegenheiten auch für Bayer Leverkusen. Also
es gibt ganz kurz auch die Gelegenheit für den Schiri, Robert Andrich vom Feld zu werfen.
Das Thema müssen wir auch aufmachen, ja. Also nicht nur eine Gelegenheit, es wäre sogar zwingend notwendig gewesen. Andrich sieht früh die erste Gelbe, glaube ich. Bin ich ganz sicher, wann.
18 Minuten und die ist wohl erarbeitet, wohl verdient.
Wohl verdient mit einem harten Tackling. Und dann gibt's eben die Szene, wo er bei Mio zu spät kommt. Sowohl, in meinen Augen geht das Knie in den Rücken rein und er stempelt unten nochmal auf den Fuß drauf.
Ja.
Und das ist in der Intensität und der Heftigkeit des Fouls für mich ganz klar eine gelbe Karte. Und hätte dementsprechend eine zweite gelbe Karte geben müssen. Ich glaube, bei Gelbvergehen darf der Videoschiedsrichter ja nicht eingreifen. Ich finde, man muss drüber reden, ob das auch gelten sollte, wenn es um Gelb-Rot-Vergehen geht, weil dann ist es ja letztendlich was Spielentscheidendes potenziell.
Ja.
Und noch dazu, Daniel Schlager, der Schiedsrichter, hat halt eine Sicht auf die Situation, wenn man sich anschaut, wo er steht, in der er es ganz klar selber sehen muss. Der darf da eigentlich keinen Videoassistenten brauchen. Das ist eine klare gelb-rote Karte.
So ist es. Und dann sitze ich hier im Stream und sage zu Krögi, also ich sag dir einen, der nicht aus der Halbzeitpause rauskommt, das ist Robert Andrich, weil die rote Karte, also so ballsy ist kein Trainer. Ja, Xabi Alonso ist so ballsy, er lässt ihn drauf und er lässt ihn nicht nur drauf. Robert Andrich macht in der 50. Minute das Tor seiner Karriere zum 1:1. Ein ganz wunderbarer Schlenzer in den Winkel. Also unabhängig davon, dass er dann nicht mehr hätte spielen dürfen oder sollen, war es natürlich ein unglaublicher Treffer.
Tolles Tor, extrem bitter für den VfB, weil es eben von einem Spieler passiert, der eigentlich nicht mehr auf dem Feld stehen sollte. Stuttgart geht dann trotzdem nochmal in Führung. Und da bin ich auch gespannt auf deine Einschätzung, weil es steht ja nicht Radetzky im Tor, sondern Matkova.
Das sieht man auch.
Ja, das sieht man auch. Der Mann ist 23 Jahre alt, ist ein sehr junger Torwart nach wie vor. Also hat noch viel Entwicklung, glaube ich, vor sich. Und der hat vorher schon im Spiel Schelte bekommen, auch zu Recht, weil er den einen oder anderen wackeligen Moment drin hatte, wo er einen schlechten Ball spielt und wo es sehr, sehr gefährlich hätte werden können. Jetzt ist es so, bei diesem 2:1 für den VfB spielt er einen riskanten Ball im Aufbau in Richtung Robert Andrich. Der kriegt den Ball nicht sauber verarbeitet, springt ihm zu weit weg und dann geht's ganz schnell. Ball auf Führich, der dreht im Strafraum auf.
Führich
vollendet zum 2:1. Und da wurde jetzt in der Kommentarspur, in den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, die Hauptschuld Kova zugewiesen. Auch, glaube ich, unter dem Eindruck der Szenen, die es davor gab. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Art und Weise, wie Bayer Leverkusen Fußball spielen möchte, ist der Pass, den Kova wählt, zwar riskant, aber keiner, den ich per se schlimm finde. Und ich muss ganz, also,
es ist auch eigentlich vor
allem, er muss ihn kontrollieren.
Die haben sie in dieser Saison ungefähr 400 Mal schon gespielt, diesen Aufbau mit einem riskanten Pass dadurch. Also,
das ist halt Teil des Leverkusener Spielmodells, dass die Anforderung ist, dass die Spieler qualitativ so gut sind, dass du sie eben in der Art und Weise anspielen kannst, in Szene setzen kannst. Und ich finde auch, wenn Kova die Momente vorher nicht hat, wird es gar nicht so aufgeblasen. Für mich ist einfach klar, Robert Andrich muss diesen Ball besser kontrollieren und tut's eben nicht. Und dann liegt die Hauptschuld für mich in dem Moment zumindest nicht beim Torwart.
Nee, das würde ich unterschreiben. Und du hast, glaube ich, auch schon richtig gesagt, weil Kovar hat ja trotzdem kein gutes Spiel gemacht.
Ne? Nee.
Kovar hat wirklich immer wieder Fehler im Aufbau gehabt, riskante Bälle gespielt, wo man sich auch manchmal so ein bisschen an den Kopf gegriffen und hat gesagt, wo sollte der denn überhaupt hin, dieser Ball? Aber bei dem sehe ich ihn jetzt auch nicht zwangsläufig in der Schuld. Die Leverkusener gleichen aus. Wirtz spielt mit einem wunderbaren Pass von der Mittellinie auf Adli und der ist auf Reisen, ab in den Spitzenwinkel, Ausgleich in der 66. Minute. Ich möchte was sagen und das ist keine Prognose für die Zukunft, aber in den letzten Monaten ist das passiert, was du, glaube ich, schon länger willst oder so siehst. Ich glaube, Wirtz ist im Moment besser als Musiala auf jeden Fall. Er ist aktuell definitiv vor ihm.
Das Output lässt sich halt nicht bestreiten, ne? Also, das muss man wirklich sagen, das, was bei Florian Wirtz einfach an Ertrag in Assists, in Scorerpunkten bei rumkommt, das kannst du aktuell nicht von der Hand weisen.
Nee, also ich meine, wir reden immer noch über den Jamal Musiala, der Bayern zum Titel geschossen hat in der abgelaufenen Saison, der ein unglaublicher 20-jähriger Mittelfeldspieler ist und dessen Entwicklung nur in eine Richtung geht und die wird am Ende Weltklasse heißen. Aber im aktuellen Moment sieht Florian Wirtz aus wie der bessere Fußballspieler. Und da reden wir auf einem Level, das ist schon absolut.
Ich möchte bei den beiden Jungs fast gar nicht in diesen Kategorien denken, besser oder schlechter.
Ich auch
aber
nicht, wir hatten dieses Thema.
Genau,
nicht,
aber das Output ist einfach größer bei Florian Wirtz aktuell. Ich glaube, was Musialas Markenkern, also Wirtz ist für mich der deutlich weitere im Lesen des Spiels, im Inszenesetzen von Mitspielern, in der richtigen Entscheidung treffen. Musialas einfach raw, ist das englische Wort dafür, Qualität und vor allem die Qualität im Dribbling, die geht auf Florian Wirtz nicht mit. Also die 1-gegen-1-Qualität, die Musiala hat die Fähigkeit, auf engsten Räumen gegen 3-4 Leute sich gegen jede Wahrscheinlichkeit mit Ball durchzusetzen, die, glaube ich, geht auch in Florian Wirtz nicht mit, aber was Wirtz
sagt, auch wenn sie bei ihm auch unglaublich,
ist, aber Musiala hat für mich das Potenzial, jemand zu sein, über den wir in einem Zeitpunkt zumindest irgendwann mal in den nächsten Jahren vom besten Dribbler der Welt sprechen.
Ja.
Und das ist eben auch eine Messlatte, die extrem hoch anliegt.
Bitte, Julian Nagelsmann. Bitte krieg es hin mit den beiden. Wirklich. Was war eine Spielerpaarung, die dir eine ähnliche Lust auf die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, wie diese beiden Namen in den letzten Jahren?
Schwierig. Schwierig. Ich weiß noch nicht, wie machst du es, wie gehst du es an, wie
ist
bringst
du beide
Problem. Unter?
Ich heiße nicht Julian Nagelsmann.
Ja, 4-2-3-1 wahrscheinlich. Wird's zentral, Musiala links, Sané rechts.
Rechts.
So könnte ich es mir vorstellen. Ich glaube, halt ohne Sané kommst du auch nicht drum herum.
Nee.
Wobei der sich ja erstmal jetzt ins Ausmanövriert hat durch seine rote Karte und die Spiele, die er fehlen
stimmt,
wird, zwangsweise.
Vergessen, stimmt, ja.
Aber ja, ich wünsche mir auch, dass es hinkriegt. Aber ja, Florian Wirtz ist absolut monumental aktuell und er zeigt es ja auch in diesem Spiel, denn er bereitet das Adli-Tor vor und ist auch derjenige, der hinten raus diese wirklich brutale Flanke auf Tah schlägt, ja, der dann am langen Pfosten zum 3:2 in der, ich glaube, 90. Minute einköpft.
Auf jeden Fall ist irgendwie die 90 vorne, demnach ja, ist es wieder das angesprochene Duselkusen. Und in dem Spiel ist es wirklich ein bisschen duselig, weil also Leverkusen macht auch genug, um da den Führungstreffer zu machen.
Also Leverkusen, würde ich sogar sagen, macht mehr, hat in Summe die qualitativ hochwertigeren Chancen in dem Spiel.
Sie drehen halt ab der 84. drehen sie halt nochmal auf. Davor hat der VfB so eine Phase, wo man denkt, okay, die könnten hier vielleicht jetzt noch die Entscheidung suchen und dann wird denen, glaube ich, relativ deutlich klar, ey, wir haben Bayern am Wochenende und eine Verlängerung wäre super ärgerlich. Und dann drehen sie nochmal auf, hinten raus und beide Mannschaften machen genug, um dieses Spiel zu gewinnen. Für den VfB fühlt es sich trotzdem und schmeckt, glaube ich, sehr, sehr bitter im Baden, was soll ich nicht mehr sagen, ne? Im Schwabenmaul.
Ich weiß nicht, in wessen Maul das bitter schmeckt. Also
Badenser sollen wir nicht mehr sagen. Nee. Ich habe ein paar Sachen gelernt. Also es wird Baden, ne?
Ja.
Und Ostrau sagt man auch nicht mehr. Ostrava ist es jetzt.
Okay.
Mein Fehler.
Wir lernen dazu immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Also ich finde, man kann sich ärgern aus VfB-Sicht, vor allem aufgrund der Tatsache, dass es eben eine, wie ich finde, gravierende Fehlentscheidung gab, die massiven Einfluss hatte aufs Spielgeschehen. Ja. In Gesamtsumme, wenn ich die 90 Minuten nehme und das ausklammere, was die Chancen angeht, sage ich, dass am Ende Leverkusen ganz, ganz knapp hauchzart mit 3:2 gewinnt. Finde ich, kann man sich irgendwo rein vom Spielverlauf her mit arrangieren, ist zumindest mein Blick darauf. Es ist jetzt der vierte Siegtreffer, den Bayer Leverkusen in dieser Saison in der Nachspielzeit erzielt hat. Und sie haben auch in der Nachspielzeit gegen die Bayern im Hinspiel zum 2:2 ausgeglichen. Und da kann man, also ich finde auch Duselkusen sagen, aber die Art der Häufung ist halt mehr als Dusel. Ist ja auch ein Spaß offensichtlich. Es ist auch Ausdruck davon, dass dieser Mannschaft eine Mentalität, eine Erfolgsgier eingeimpft worden ist, von der wir gar nicht dachten, dass es möglich ist, die bei Leverkusen reinzubringen.
Du sagst es genau richtig. Also erstmal ist es natürlich offensichtlich ein Gag mit Duselkusen. Und wir haben darüber auch im Stream gesprochen. Und ich habe es im Q&A auch nochmal gesagt. Es ist ehrlich gesagt unglaublich, was diese Mannschaft für eine Mentalität hat. Weil die spielen, als wären die der Serienmeister in Deutschland. Die spielen so, als wüssten sie, dass sie jedes Spiel spät gewinnen können. Die spielen wie eine Mannschaft, die regelmäßig Titel gewinnt. Ich finde es wirklich unglaublich, was Xabi Alonso da auf allen Ebenen macht und wirklich eine elitäre Mentalität in diese Mannschaft reingebracht hat. Ich glaube, es ist der dritte Siegtreffer in der Verlängerung in 2024.
Ja.
In 2024, wie viele Spiele haben wir da gemacht? Sechs?
Ungefähr, ja. Jedes zweite Spiel. Nochmal, die Kehrseite davon ist auch, dass es zeigt, dass es enger wird, dass die nicht mehr alles so locker runterspielen, wie es vielleicht schon mal der Fall war, aber solange die Ergebnisse stimmen, ist es eben in Ordnung. Ich bin sehr gespannt aufs Spiel am Wochenende. Ich finde, man hat schon auch gesehen, was die Blaupause ist. Also Stuttgart hat ja spätestens dann, wenn man in der eigenen Hälfte verteidigen musste, aus dem 5-2-3 der ersten Halbzeit, also später wurde ja mit der Huts-Einwechslung auf 5-3-2 umgestellt, hat ja auch dann bei dem Anton diesen Zettel bekommen, der im Schienbeinschoner landete oder in den Stutzen. Aber dieses 5-4-1 gegen den Ball, was halt ganz klar darauf ausgelegt war, die Abstände ganz, ganz eng zu halten, quasi keinen Raum zur Abwehr zu geben in den Halbräumen im Zentrum, da die Anspiele zu verhindern. Fakt ist aber auch, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, dass es Mannschaften gibt, die das richtig gut machen, aber du kannst es nur bis zu einer gewissen Grenze verhindern, weil du halt eben Spieler hast wie Florian Wirtz, die auch dann, wenn du sie formell zu 100% richtig verteidigst, immer noch was draus machen können. Ja. Das ist halt einfach die Qualität, die mittlerweile da ist, dass solche Spieler auch dann, wenn man eigentlich alles richtig macht gegen sie, trotzdem in der Lage sind, Chancen, Tore, Vorlagen zu kreieren.
Ito zurück beim VfB Stuttgart und es war wirklich, der hat einen Vorwärtsgang eingebaut, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Ne? Der stiefelt los und manchmal und rafft, glaube ich, erst, dass er über die Mittellinie drüber ist, wenn er kurz über das Weiße drüber huscht, was er da sieht. Wenn er mal am Fuß hat, geht's nach vorne. Ich musste wirklich ein paar Mal lachen am Dienstag, weil der auch in Spielsituationen, wo es eigentlich nicht mehr unbedingt angebracht war, vom Innenverteidiger so einen Meter zu machen wahrscheinlich, ist er mit allem, was er hatte, nach vorne gedampft. Aber es ist natürlich trotzdem eine Stärkung für den VfB, dass der Mann zurück ist.
Ja, ganz
auch
klar.
Auch Gracia übrigens zurück, aber noch mit Magen-Darm raus an diesem Spiel.
Was man sagen muss, kann ich ganz offen sagen, klar und deutlich für den VfB gehalten.
Ich auch.
Da, glaube ich, dürfte auch keiner überrascht von sein. Und mein Gefühl ist halt jetzt leider, mir fehlt absolut die Fantasie, egal in welcher Konstellation, dass eine von den verbliebenen Mannschaften, und sei es dann am Ende Gladbach oder Saarbrücken, noch in der Lage sein soll, Bayer Leverkusen ein Spiel zu schlagen. Egal, also ob Lautern ein Heimspiel hat, ob Düsseldorf ein Heimspiel hat, ob Gladbach ein Heimspiel hat, am ehesten natürlich noch Gladbach, ist ja auch der Bundesligist, aber die Fantasie fehlt mir einfach, wie das gehen soll, weil das Qualitätsgefälle zwischen diesem Leverkusen und Gamotzis Lautern oder Tunes Düsseldorf, das ist so riesengroß. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ja, also ich meine, in 90 Minuten kann immer alles gehen.
Ja, das muss man halt sagen, aber
ich sehe es nicht. Die Eintracht hat die Bayern geschlagen über in 2018 und ich möchte, keine Ahnung, ich kann mir irgendwie vorstellen, wie zum Beispiel, wenn es am Ende in Gladbach ist und ich nenne die jetzt, weil die natürlich einfach von der Kaderqualität am nächsten dran sind an Leverkusen. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass die sagen, ey, das hier sind nicht nur, das ist nicht nur ein DFB-Pokalfinale, das sind auch noch die Bastarde vom selben Fluss, also Entschuldigung. aber weißt du, dass die sich halt, dass sie da quasi mit einer hochmotivierten, derby-mäßigen Einstellung reingehen.
Natürlich.
Dass man die irgendwas aufzwingen kann, dass man irgendwie die einmal schlagen kann über 90. Alles ist möglich, aber du hast vollkommen recht, dass, und Saarbrücken gegen Gladbach ist ja nur noch nicht gespielt, dass Leverkusen, also wenn wir Sportwetten machen würden, weiß ich nicht, was die Quote für Leverkusen-Pokalsieg wäre aktuell.
Ja.
Hoch ist sie auf jeden Fall nicht.
Yes. Wir machen damit die Akte DFB-Pokal zu und gehen weiter zu einem Thema, das schon letzte Woche auf der Straße lag, vielleicht rund um den Deadline-Day, aber so ein bisschen vom Laster gefallen ist, aufgrund, oder vom Laster fallen eigentlich Sachen, die man dann mit nach Hause nimmt.
Ja.
Aber so ein bisschen hinten runter fiel aufgrund der Tatsache, dass einfach kein Platz dafür war. Aber wir möchten über Werder Bremen sprechen, denn Werder Bremen hat ja tatsächlich im Winter viel gemacht, also gab einige Bewegungen auf dem Transfermarkt, auch schon durchaus im Vorgriff auf die kommende Saison an der einen oder anderen Stelle.
Ja.
Und mein Bauchgefühl ist, wir könnten nächstes Jahr die spannendste Werder-Mannschaft haben, an die ich mich seit mindestens 10 Jahren erinnern kann, wenn nicht sogar noch mehr.
Ja.
Und das ist es wert, drüber zu reden, glaube ich.
Ja. Jetzt hast du ja einfach mal die 10 Jahre in den Raum geworfen und ich überlege jetzt gerade krampfhaft, ob da nicht irgendwas dazwischen war, was spannend war. Aber ja, du spielst natürlich darauf an, was die Werder-Fans eh schon wissen. Die sind ja, man merkt, dass Werder-Fans eine erfolgsverwöhnte Fangruppierung ist, ne?
Ja, findest du?
Naja, so im Sinne von, dass, also, die Träume, und das finde ich, ist gar kein Vorwurf, das finde ich absolut in Ordnung, wirklich, weil so habe ich auch immer geträumt. Aber die Träume werden sofort groß, also 4 Spiele jetzt, 5 Spiele nicht verloren, Europa. Das meine ich
ja.
Aber gut, wie auch nicht, ich meine, das ist immerhin die viertletzte Mannschaft, die Meister geworden ist, außer der Bayern, und eine Mannschaft, die wir bis Ende der 2000er Jahre als Offensivspektakel Werder kannten und die für eine gewisse Art des Fußballs standen. Also sollen die Fans auch verwöhnt sein. Aber ja, wir wollen über die Zukunft von Werder Bremen reden.
Genau, und vielleicht macht es da Sinn, erstmal einzufangen, warum die Dinge, die passiert sind, vielleicht überhaupt möglich sind. Denn das haben wir auch noch nicht getan, zumindest nicht in diesem Rahmen hier. Es ist mittlerweile keine Breaking News mehr. Aber Werder hat ein regionales Investorenbündnis gefunden, zu dem unter anderem der scheidende, ist er Geschäftsführer Sport?
Ich glaube,
irgendwie sowas in die Richtung, Frank Baumann auch zählt. Und sie haben 18% der Anteile an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft für 38 Millionen Euro verkauft. Diese regionalen Investoren erhalten dafür 2 Plätze im Aufsichtsrat, der allerdings nicht in derselben Größe bleibt, sondern von 7 auf 9 Plätze aufgestockt wird. Und wenn man zum Beispiel auch die Ausführungen von Klaus Filbri liest, hört man eben, das Kerngeschäft Fußball Werder soll gestärkt werden durch dieses Invest. Also es geht nicht darum, jetzt also primär darum, alte Verbindlichkeiten zu tilgen, in Infrastruktur zu investieren, sondern ganz konkret die Mannschaft, die Fußballmannschaft Werder Bremen auf dem Platz besser zu machen. Und in die Richtung ist ja auch jetzt schon tatsächlich im Winter einiges passiert.
Du hattest übrigens aus dem Bauch raus es richtig vermutet, Frank Baumann ist GFS, Geschäftsführer Sport.
Sehr gut.
Ja, im Winter ist einiges passiert und da haben wir natürlich allen voran schon über Manatini gesprochen, der Innenverteidiger, der im Winter zu Werder dazu gestoßen ist von Defensa e Justica. Ein Killername natürlich für den Verein.
Absolut.
Und der innerhalb von 5 Minuten schon den Eindruck gemacht hat, wie ein Spieler, oh, das könnte allerdings nicht ganz uninteressant sein. Dazu kommen dann natürlich auch noch Neuzugänge wie seine Lehnen, der wie einer ist.
Ja.
Aber es waren ja nicht die einzigen.
Genau, war nicht die einzigen. Malatini kann ich gerade einhaken, wo du ihn schon angesprochen hast. Wir haben ihn eigentlich nur gesehen bei der einen Szene, wo er das Tor macht gegen, ist es Hoffenheim oder Freiburg?
Also es
Freiburg.
War
das, glaube ich, der Soloi-Pass. Es muss Freiburg gewesen sein, der ausgeliehene Hoffenheimer. dass es eine Szene war, in die Malatini natürlich nicht von Spiel zu Spiel geraten wird, aber er macht es ja sehr, sehr clever und klug vor dem Torwart, behält er die Ruhe, geht am Torwart vorbei, also löst das sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist schon trotzdem dann irgendwie auch einigermaßen repräsentativ gewesen für die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Denn Malatini, wenn man sich anschaut, so seine Statistiken im Vergleich mit anderen Innenverteidigern aus der argentinischen Liga, die Sample Size war da so ein Pool von 100 Spielern, dass seine ganz großen Stärken im Verhältnis zum Rest der Liga darin lagen, in seiner Erfolgsquote beim Dribbling, in seinen Progressive Carries und den Antritten mit Ball. Also ich glaube, wir können da erwarten, dass Werder einen Spieler geholt hat, der zumindest das Potenzial hat, Meter im Aufbau zu machen und Werder eine Möglichkeit zu geben, auch mal, also man nennt das immer dieses große Wort andribbeln, anzudribbeln und damit eben dafür für Raumgewinne zu sorgen und so ein bisschen auch vielleicht die Statik des Gegners dann gegen den Ball so ein bisschen zu beeinflussen. Seine Zweikampfwerte sehen im Verhältnis nicht so toll aus, muss man sagen. Also rein vom statistischen Profil hätte ich gesagt, da ist noch Luft nach oben. Aber was so am Ballfähigkeiten angeht, gerade in der Ballführung scheint das ein spannender Spieler zu sein.
Und er ist natürlich der einzige Neuzugang, also wir reden gleich noch über die Winterneuzugänge. Im Sommer kommt dann aus Österreich Marco Grühl, ein sehr schneller Spieler, österreichischer Nationalspieler. Einer, wo man auch durchaus Konkurrenz ausgestochen hat, die Interesse an ihn hatte. Also es gab zwischenzeitlich Gerüchte über die Fiorentina, es gab irgendwann mal Gerüchte um Besiktas. Also das ist durchaus auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und Moment, er ist ja nicht der Einzige, denn wenn man überlegt, das, was bei Bremen sich gerade entwickelt, und darauf wollen wir so ein bisschen gucken, und mal darauf gucken, was in der neuen Saison, wie sich das darstellen könnte, zum Beispiel in der Offensive. Also erstmal, ich finde es auch gut, dass sie bei Boré so hart geblieben sind und gesagt haben, warum sollen wir euch den geben, wenn ihr uns nicht das Geld gibt?
Ja.
Wir haben überhaupt nichts zu verlieren, wir haben den geliehen, Alter, ihr könnt uns gar nichts, dann behalten wir den eben und haben ihn behalten. Justin Ginma entwickelt sich ganz wunderbar, weil er das Vertrauen natürlich auch bekommt. Dingchi wird im Sommer zurückkehren, Grühl kommt im Sommer, Duxch ist noch da. Da entsteht plötzlich eine Offensive von Werder Bremen, der Mannschaft, wo man immer gesagt hat, die sind langsam wie Sau offensiv und die haben die machen einfach keinen Spaß, zu 3, 4, 5 Spielern alleine in der Offensive, auf die man guckt mit Blick auf die kommende Saison und sagt, das ist aber interessant, was die da machen.
Ja, du hast angesprochen, tendenziell langsame Mannschaft und auch im Verhältnis habe ich Werder Bremen seit dem Wiederaufstieg als eine eher alte Mannschaft wahrgenommen.
Ja.
Und bei X-Value wird das Durchschnittsalter des Kaders oder der Spieler, die, glaube ich, auch zum Einsatz gekommen sind, tatsächlich, das ist ja immer noch was anderes. Oft laufen ja im Kader dann die ein oder anderen U19-Spieler rum, die dann auf Transfermarkt zum Beispiel den Altersschnitt runterdrücken, aber die sportlich realistisch keine Rolle spielen aktuell, wird da das aktuelle Durchschnittsalter auf 27,6 beziffert, was ich auch als relativ alt empfinden würde. Aber wenn man jetzt auf den möglichen Saisonstart 24-25 schaut, da gibt es noch ein paar Variablen, die geklärt werden müssten. Das eine ist, also Ehren Dingchi wird zurückkehren von Heidenheim und diese Leihe geht ja, muss man sagen, also er hätte, also sieht so aus wie ein Spieler, der Werder schon dieses Jahr hätte helfen können, aber geht halt trotzdem total auf, weil Werder halt einen Spieler zurückkriegt, der eine richtig gute Bundesliga-Saison spielt, Bundesliga-Härte kriegt mit richtig vielen Einsatzminuten und dann sicherlich auch einen Mehrwert liefern wird, der selber aber gesagt hat, wenn ich zurückkommen soll, dann würde ich aber schon gerne mehr Spielzeit haben als zuletzt, also mit einem klaren Anspruch formuliert.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist in Ordnung. Er hat 8 Scorer in seinen 19 Bundesligaspielen gemacht und ist übrigens ein Spieler, der alleine wegen, ne,
aktuell der schnellste Bundesligaspieler.
Ne? Einer der schnellsten Bundesligaspieler.
Ich glaube, aktuell der sogar.
Kann durchaus sein. Ein Spieler, der 22 Jahre alt ist, einen deutschen Pass hat, der in der Bundesliga 8 Scorer in 19 Spielen macht. Das ist wahrscheinlich ein Spieler, den Werder Bremen sich kaum leisten kann, wenn er ihnen nicht schon gehört. Und wenn der Heidenheim gehört und Werder im Sommer fragt, oh, dann könnte es sogar sein, dass sie den gar nicht sich leisten können. Also das ist echt ein richtig nicer Neuzugang und diese Entwicklung ist perfekt aufgegangen.
Ja, bei Skelly Alvero, der jetzt im Winter ausgeliehen worden ist von Lyon, glaube ich für eine 250.000, da können auch 100.000 Boni draufkommen an Leihgebühr. Für den gibt es eine Kaufoption im Sommer, die soll maximal bei 6,25 Millionen Euro liegen, laut der Deichstube. Da ist die Frage, ob die gezogen wird. Also ihn habe ich mir auch nochmal angeschaut und das ist ein Spieler, glaube ich, der auch dir
ist 2 Meter
gut
zwei
gefallen
groß.
Wird. Er ist 2 Meter 2 groß. Und bewegt sich auf eine Art und Weise, wie sich ein 2,2 Meter großer Spieler nicht bewegen sollte.
Ja,
also
100%.
Hat echt eine krasse Beweglichkeit, hat eine Dynamik. Und ich finde, er ist ein guter Dribbler. Also ich finde, das sieht man auch in seinen Statistiken. Der ist so, was erfolgreicher 1 gegen 1 angeht, echt weit oben mit dabei gewesen im statistischen Vergleich. Damals noch bei Sochaux in der Ligue 2, also der zweiten französischen Liga. Was bei ihm aber klar ist, er hat extrem unsaubere Momente im Passspiel gehabt. Also wirklich, dann, wo du teilweise denkst, das sind hanebüchene Ballverluste, die auf hohem Niveau richtig, richtig wehtun können. Deswegen bin ich auch gespannt, wie er sich reinfindet. Aber das Profil an sich ist total krass und vor allem durch diese Körpergröße auch.
Ja.
Also Kopfballduelle sind klar, aber was der teilweise einfach an Interceptions hat, wo der mit dem Bein rausfährt und krack an Bälle rankommt, an die du denken würdest, da kommt ein Spieler normalerweise nicht dran.
Ja.
Also wirklich Wahnsinn. Aber wenn jetzt, nehmen wir mal an, der kommt und die holen ihn vielleicht. Saisonstart 24-25. Dingchi wäre 22, Malatini wäre 23, Hansen Aaron, der ebenfalls gekommen ist von United jetzt, ja, im Winter, der 19-Jährige. Wer dazu mehr lesen möchte, gibt's einen guten Thread auf Twitter vom User Ballferner10er, 10er10er geschrieben. Der hat einen kleinen Scouting-Profil-Thread gemacht zu diesem Spieler, also da gibt's auch mehr zu lesen dazu.
Ja.
Der wäre immer noch 19, Ginma 23, Woltemade 21, Opitz, der leider verletzt war viel, der wäre dann 19, der hat aber auch viel Potenzial. Alvero wäre 22, ein Regal drüber, hast du Demann, Lünen, Schmid, Agu, Demann alle U25.
Demann ist 23.
Der wird 24, glaube ich, dann, ja, wäre zur kommenden Saison. Ja. Aber wenn man allein das durchgeht.
Ja, der ist jünger als Ginma, oder? Ah, nee, die sind fast ziemlich genau gleich alt. Ja. Felix Agu ist auch noch ein Spieler.
Felix
der
ist Agu 24, ist 24.
Dem kannst du gerade bei der Entwicklung zugucken.
Genau.
Du kannst gerade live drauf gucken und gucken, wie der wächst.
Und du hast halt 7 Spieler, die zum Saisonstart 23 oder jünger wären und alle realistische Chancen haben auf gute Einsatzzeiten. Ein Regal drüber, ein paar von dieser U25-Kategorie. Das ist eine Kaderstruktur, die auch, was so Blick auf möglichen Resale-Value, Verkäufe, ja, für Werder Bremen so spannend ist, wie es seit Ewigkeiten nicht mehr war.
Und sie haben ja, Werder hat lange gebraucht, um wieder in so eine Situation zu kommen, aber sie haben es geschafft und was natürlich dabei auch geholfen hat, muss man ganz klar sagen, ist halt der Verkauf von Niklas Füllkrug, ne? Das Geld, was über Füllkrug, dann haben sie ja noch den, wie hieß denn der bulgarische Mittelfeldspieler, den sie auch an Leeds verkauft haben?
Der Ilja Gruev.
Ja, genau, der hat ja auch relativ viel Geld gebracht, ich glaube irgendwie 6 Millionen Euro oder sowas und dieses Geld hat Werder wirklich gut eingesetzt und die Personalie Oliver Baumann, Frank Baumann, die während ich es gesagt habe, Moment, den gibt's, aber das ist der Falsche, die ja ganz eng damit verknüpft ist, der hat hier wirklich seine Zeit als Geschäftsführer Sport, die ja jetzt zu einem Ende kommt, ist echt eine absolute Achterbahnfahrt gewesen. Wir hatten ja zwischenzeitlich, waren wir uns gar nicht sicher, ob das ein Sportdirektor ist, der einen Verein wie Werder Bremen in die Zukunft führen kann. Inzwischen gibt's ja, glaube ich, wenig Zweifel dran. Und der hatte ja auch eine unglaublich undankbare Aufgabe mit dem Abstieg, mit dem, ja, Wiederaufstieg und dem Aufbau dann. Und jetzt sieht es aber so aus, als würde er da was hinterlassen, seinem ja immer noch nicht geklärten Nachfolger, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann.
Definitiv, genau, du hast ihn angesprochen. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Und das ist, glaube ich, noch eine weitere super spannende, wegweisende Personalie, wo Werder noch eine Entscheidung treffen muss und die ja angeblich auch diesen Februar getroffen werden soll. Und als Favorit auf die Nachfolge von Frank Baumann gilt weiterhin Clemens Fritz, der aktuell, glaube ich, Leiter der Lizenzspielerabteilung ist und einfach dann nach oben rücken würde in der Hierarchie. Gilt wohl nach wie vor als Favorit, aber es gibt wohl einen weiteren Kandidaten, der aktuell der konkreteste Externe ist und das ist Andreas Schicker von Sturm Graz, der dort seit 2018 Chefscout gewesen ist und dann aufgestiegen ist irgendwann zum Geschäftsführer Sport. Sturm Graz zur Einordnung ist aktueller Pokalsieger in Österreich und hinter Salzburg mit 2 Punkten Rückstand Zweiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Clemens Fritz wäre die sichere Lösung, wäre die Lösung, die weiterhin auf den Werderweg setzt, auf Identität setzt.
Nicht auf den Werderweg setzen. Setz auf den Werderweg, setz nicht auf Clemens Fritz, wäre mein Tipp.
Also wenn du die Wahl hast, wirklich die Wahl hättest zwischen Clemens Fritz und Andreas Schicker, dann gehe ich auf jeden Fall mit Schicker.
Ja, ich finde auch, Clemens Fritz soll dem Verein irgendwie erhalten bleiben, aber man sollte auf gar keinen Fall eine Entscheidung treffen aufgrund alter Verbundenheit, aufgrund von, das war vor 5 Jahren die Idee, das glaube ich, war es halt auf jeden Fall irgendwann mal, Clemens Fritz da als jemanden aufzubauen, der diesen Verein führen soll. Aber wenn dich mit Leuten unterhältst, die da sich mit der Thematik auskennen, sind die sich alle relativ einig, dass Clemens Fritz vielleicht nicht unbedingt die richtige Personalie ist. Und Schicker ist ja nun jemand, der in seiner Zeit da jedes Jahr fette Transferplusse eingefahren hat. Ich glaube, der Name Rasmus Højlund sagt dir vielleicht was.
Ja.
Den er für 20 Millionen einst an Atalanta verkauft hat. Und das liest sich wie ein Profil, was...
Genau.
Prämien
und das ist, wäre für mich, wäre das gar nicht so sehr eine Entscheidung gegen Clemens Fritz, sondern eine für Andreas Schicker, dessen Vita, wie du angesprochen hast, schon einfach sehr, sehr gut aussieht. Allein in den letzten 3 Jahren, glaube ich, oder letzten 3 oder 4 Jahren, Højlund, Yeboah, Emega sind drei Spieler, die sie gekauft haben für 6,7 Millionen Euro und gebündelt diese drei verkauft haben wieder für 40 Millionen Euro. Also ein Transferplus von 33 Millionen Euro über diese drei Spieler innerhalb von dem kurzen Zeitraum. Und wenn er es auch nur ansatzweise schafft, für Werder ähnliche Erträge zu erzielen und Spieler zu entwickeln, dann ist das ultra spannend. Und für mich, also wie gesagt, ich wollte drüber sprechen, weil mein Gefühl ist, wir könnten nächstes Jahr das spannendste Werder seit Ewigkeiten sehen. Ja. Und die Aussicht, dass Werder Bremen wieder einen sportlich vielversprechenden Weg einschlägt,
das ist
der eventuell dazu führen könnte, dass sie zumindest wieder eine Mannschaft sind, die ein regelmäßiger Gast wenigstens in der oberen Tabellenhälfte ist, das holt mich komplett ab.
Das ist ja auch das, was man sich einfach wünscht. Also gerade wenn man, glaube ich, in dem Zeitrahmen aufgewachsen ist, in dem wir aufgewachsen ist, wo Werder Bremen eben, und ich weiß nicht, ob es allen klar ist, ja, Bremen war 2004 deutscher Meister.
Und Pokalsieger.
Und danach waren sie jahrelang Dritter, Zweiter. Die haben zur absoluten Elite gehört. 2009, 2010, glaube ich, noch Dritter geworden. Und seitdem war die beste Tabellenposition Achter oder sowas in dem Dreh. Und Bremen ist, ich wünsche mir auch in Werder Bremen, dass das ernsthaft ums internationale Geschäft mitspielt. Mal gucken, ob es diese Saison passiert, aber vielleicht ja nächste dann. Und Ole Werner, muss man auch wirklich sagen, nachdem ja auch im Dezember da Zweifel waren, komplett die Kurve bekommen und in meinen Augen wirklich ein bisschen Größe bewiesen, auch darin, dass er sich, glaube ich, Fehler eingestanden hat und Dinge geändert hat, wo man in der Hinrunde das Gefühl hatte, die ist er nicht bereit zu ändern, aus welchen Gründen auch immer.
Ja. Frage.
Frage.
Willst du noch?
Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist, ich habe gar keine Ahnung, wie lange wir drin sind.
Also es ist optional.
Ja, wie du willst. Wir können auch einfach tippen und raus. Du hast die pressierenden Termine heute.
Alles geht aber noch, komm, wir machen es so schnell. Auch weil wir letzte Woche schon stillschweigen, kann man jetzt verraten, wir hatten letzte Woche schon ein Bayern-Thema noch in der Hinterhand und haben dann telepathisch entschieden, ganz ehrlich, machen wir jetzt nicht.
Ja.
Und wir wollen es nicht ein zweites Mal tun. Von daher, FC Bayern und Max Eberl.
Ja.
Da gibt's neue Medienberichte und es gab wohl einen Durchbruch in den Verhandlungen. Der FC Bayern wird an Leipzig angeblich 3,5 Millionen Euro bezahlen. Dafür fällt ein ursprünglich ausgemachtes Freundschaftsspiel, das Teil der Ablöse war, für Julian Nagelsmann, weg. Und Max Eberl kann dann neuer Sportvorstand beim FC Bayern werden.
Ja, und damit ist dann das Puzzle zu Ende gepuzzelt, das damit begann, dass Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić am letzten Spieltag vom Hof gejagt werden. Es ist auch kein Jahr her, ne? Fühlt sich an wie zwei Saisons, drei Saisons. Großartig. Und die Positionen sind also jetzt mit Christoph Freund und Max Eberl besetzt. Und ja, bei Eberl hat man echt das Gefühl, also keine Ahnung, Junge, das ist wirklich im Flipper des Fußballs ist das die verrückteste Kugel, Max Eberl.
Das ist eine schöne Formulierung. Aber definitiv ist er komplett. Und man liest die Rolle, die ihm zugedacht ist. Es ist ein Sportbildbericht und da muss man immer, wenn auch nur Thomas Tuchel in der Nähe dieses Berichtes ist und auch nur als Randfigur vorkommt, alles mit Vorsicht genießen, weil die Beziehung, das Verhältnis zwischen Tuchel und diesem Medienhaus ist bekanntermaßen belastet.
Ja.
Aber angeblich ist die Idee, dass Max Eberl als eine Art Puffer oder auch Prellbock, so war glaube ich der Wortlaut, fungieren soll zwischen Medien auf der einen Seite und Trainer und Mannschaft auf der anderen Seite. Das heißt so ein bisschen eine Art Blitzableiter, der Aufmerksamkeit auf sich zieht und dafür sorgt, dass vielleicht Thomas Tuchel nicht mehr so oft in die Position gerät, sich eben zu kritischen Themen medial äußern zu müssen. Ich glaube, was funktionieren kann, ist, dass erstmal viel Fokus auf Max Eberl liegt, denn ich gehe davon aus, dass er kritisch beäugt werden wird und dass es auch einen Teil der bayerischen Fanszene geben wird, vor allem der Aktiven, die auf Max Eberl erstmal kritisch schauen. Und von daher glaube ich, der Teil geht auf. Wer glaubt, dass Thomas Tuchel, nur weil Max Eberl da ist, plötzlich handzahm wird vom Mikrofon.
Das ist nämlich der Teil, der nicht aufgeht. Genau darüber, das denke ich nämlich auch, weil da hat man die Rechnung ohne Thomas Tuchel gemacht.
Ja.
Der hat nämlich durchaus Bock, sich zu äußern zu solchen Themen. Und das ist eine seiner liebst gewählten Waffen, ja sogar, die Öffentlichkeit. Also ich denke, das wird weiter passieren. Man kann ja wirklich nochmal sagen, weil das ist in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen. Max Eberl in seiner Zeit bei Gladbach, einer der besten Sportdirektoren der Bundesliga. Also Spieler geholt, ja, wie zum Beispiel Alessandro Plea, der immer noch absolut elementar ist, der immer noch in der Bundesliga oder für Gladbach einer der besten Spieler ist. Spielt er seit 17, 18. Und wenn du die Namen durchgehst mit Spielern, die er Gewinn gemacht hat, von Ginter, Kramer, Westergaard, Leiner, De Jong, Zakaria, jetzt sind auch manche dabei, wo es nicht so gut funktioniert hat, aber Embolo, Spieler wie Hannes Wolf war nicht so gut.
Er hat seinen magischen Touch hinten raus ein bisschen verloren, aber die Gesamtamtszeit war trotzdem rein, wenn es ums Transfergeschehen geht, herausragend gut.
Ja, und auch bei, ich meine, auch Openda ist ein E-Ball-Transfer bei RB Leipzig, der 38 Millionen gekostet hat, wo man also eher ein Gefühl dafür bekommt, wie er mit großem Geld auch umgehen kann. Und Openda ist was, Dritter in der Torschützenliste oder Vierter? Also ja, auf jeden Fall auch kein verkehrter Transfer.
Definitiv nicht, aber genau, du hast schon gesagt, also Thomas Tuchel wird ja alleine schon als Trainer trotzdem weiterhin erstmal Vor- und Nachspielen Pressekonferenzen geben, er wird Field-Interviews geben, das heißt, er wird trotzdem vor dem Mikrofon auftauchen, wenn da Fragen gestellt werden in irgendeine Richtung oder er irgendwas auf der Seele hat, dann wird er sich natürlich auch dementsprechend äußern. Und das führt mich so ein bisschen zum nächsten Punkt, der einer ist, wo ich noch Restzweifel habe. Also, wenn Thomas Tuchel bleiben sollte beim FC Bayern, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dann hieße oder sähe die aktuelle das Dreieck beim FC Bayern so aus: Du hast Thomas Tuchel als Trainer, du hast Christoph Freund als Sportdirektor und als Sportvorstand hast du Max Eberl. Ich finde, das ist
diese
sehr
Tatenbande.
Ja. Es ja. Ist, ja. Die werden für Inglourious Basterds Teil 2 werden gecastet.
Ja, aber auf welcher Seite?
Viel Kompetenz. Viel Kompetenz, aber wie ich finde auch viel Ego. Und mein Gefühl ist so ein bisschen dadurch, dass Max Eberl Sportvorstand wird, wird Christoph Freund nicht ein bisschen klein gemacht?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das habe ich mich auch gefragt in dieser ganzen Entwicklung. Und mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass Max Eberl da nicht hinkommt, um sich hinter Christoph Freund einzuleihen. Das ist ja
also rein seine Amtsbezeichnung ist, glaube ich, schon drüber. Ja. Also ich habe Sportvorstand über Sportdirektor zumindest.
Ja, und das ist für mich auch so ein bisschen die Frage. Und die Frage, die da dranhängt, ist dann die Zeit von Freund vielleicht jetzt schon wieder am, weißt du, ist sie jetzt schon limitiert? Also wer damit, also Marco Neppe ist ja, glaube ich, inzwischen raus.
Der ist Geschichte.
Ne? Also das ist offiziell, der musste auch, glaube ich, gehen. Das hätte überhaupt nicht funktioniert, glaube ich, mit drei Leuten. Aber mal gucken. Und Eberl ist ja schon auch jemand, der
ja
dazu tendiert, glaube ich, Macht zu bündeln so ein bisschen.
Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, also Christoph Freund hat sich bisher eigentlich ganz gut angelassen. Ne? Und ich finde, er ist vor allem aktiv in Transfers, die noch nicht sichtbar sind, aber jetzt zum Beispiel dieser junge Kerl, der aus Australien kommt.
Ja,
den Namen werde ich jetzt nicht sagen können.
Sieht unglaublich aus auf Videos, mehr können wir nicht sagen.
Aber es gibt einige von diesen Jungs, mein Gefühl ist, Christoph Freund ist ein bisschen dafür zu sorgen, dass der FC Bayern eine Handvoll 17-, 18-jähriger Jungs verpflichtet, wo die Hoffnung ist, dass wenn von denen auch nur zwei durchbrechen, dass du halt dann à la Alfonso Davies trotzdem halt für sehr, sehr schmalen Taler im Verhältnis ganz enorme Qualität kriegst. Und ich glaube, dafür ist er auch genau der richtige Mann.
Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, dass Christoph Freund in den letzten Monaten relativ viele Ex-RB-Mitarbeiter auf Positionen beim FC Bayern gehoben hat. Hier Kitzbichler hat er mitgebracht, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und ich glaube, der hat einfach ein paar wichtige Positionen. René Maric hat er, glaube ich, geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist
macht jetzt U19, ne?
Ne, der macht jetzt die U19. Also ich glaube, der hat einfach relativ clever sich eine kleine Hausmacht schon aufgebaut, bevor Max Eberl jetzt an den Start kam.
Ich bin gespannt. Wir werden es, glaube ich, erstmal auch in der Öffentlichkeit gar nicht mitkriegen. Das wird alles hinter den Kulissen passieren. Aber ja, ich möchte nur sagen, es ist ein Trio, das natürlich enorme Kompetenz mitbringt. Aber ich habe Restzweifel daran, ob diese Egos alle reibungsfrei und konstruktiv auf lange Sicht miteinander arbeiten können.
Ja, ich meine, also zwei von den dreien sind wirklich inzwischen bekannt als Leute, die sich gerne reiben.
Ja, und die reiben gerne.
Und da muss man mal schauen. Und du hast ja gerade so im Nebensatz gesagt, Tuchel bei Bayern bleiben ist ja nicht in Stein gemeißelt. Keine Ahnung warum. Und unabhängig von den Ergebnissen ist mein Gefühl immer mehr, dass das wirklich im Sommer zu Ende gehen könnte.
Ja, gehe ich mit.
Der Podcast geht jetzt auch zu Ende, oder?
Der Podcast geht jetzt auch zu Ende. Wir tippen noch und dann kehren wir uns raus. Wir fangen an mit dem Freitagsspiel Borussia Dortmund gegen SC Freiburg.
1-1.
Fände ich auch mal wieder angebracht, aber ich sage, der BVB gewinnt das nächste ist gut, die haben ja gegen Heidenheim unentschieden gespielt, gewinnt 2-1.
Union gegen Wolfsburg.
1-2.
Du bleibst dir treu, aber tatsächlich sag auch ich, es ist ein Wolfsburg-Sieg, es war ein 0-1.
Frankfurt-Bochum.
Ich glaube, die Eintracht wird nicht so zahnlos auftreten wie in den letzten zwei Spielen und sagt 3-0.
3-1.
Gladbach gegen Darmstadt.
2-1.
Ja, doch, also ich sage 1-0.
Werder gegen Heidenheim.
2-2.
4-2.
Jetzt habe ich wieder keinen Werder-Sieg getippt, aber Heidenheim ist auch seit 1000 Jahren ungeschlagen.
Wir bleiben uns beide treu.
Ja. Augsburg gegen Leipzig.
Boah.
Ist es Topspiel? Nee, es ist 15. Nee.
1-1.
1-1? Mhm. 1, also die machen ein Tor, macht Augsburg macht ein Tor, aber sie kassieren noch 3. 1-3.
Leverkusen gegen Bayern, das ist das Topspiel.
Ich irgendwie glaube ich, ja, ich glaube Bayern gewinnt 1-3.
1-2, mir sam mir.
Ja. Stuttgart gegen Mainz.
2-0.
Ja, genau das war auch mein Tipp. Und dann haben wir noch Hoffenheim gegen Kölnheim.
Leider, glaube ich, gibt es ein 3-1 für die TSG.
Nee, der FC lässt sich nicht unterkriegen und gewinnt 0-1 auswärts in Hoffenheim.
Dein Wort in Hennes Ohr. Wir machen Schluss und sagen bis Montag. Calcio Berlin Watch Along gibt es am Samstag natürlich zum Topspiel, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.
Tschö.